Wir bitten Sie dringend um Besonnenheit, damit der friedliche Dialog möglich wird.
Hier im Deutschen Bundestag schlägt das Herz der Demokratie.
Ey, pst, du, magst du Demokratie? Schon ganz geil, oder? Dann hast du dich sicherlich schon mal gefragt, wie die Menschen ticken, die du wählst. Wenn nicht, dann wird es jetzt Zeit. Egal ob Fitness, Rhetorik, Herzblut oder Lampenfieber, mit dir und unseren Gästen machen wir uns in Way into Politics auf die Suche nach den Wegen, die in die Politik führen.
Christian, magst du Musik?
Ja.
Und welche sind deine drei Lieblingsmusikrichtungen?
Ich höre gerne elektronische Musik, ich mag Hip-Hop und lustigerweise mag ich gerne Motown.
Motown? Was ist Motown?
Ja, Musik aus Detroit, aus den 60er, 70er, 80er Jahren.
Wenn du von den drei Musikrichtungen diejenige raussuchen würdest, die am ehesten politisch ist, welche wäre das?
Würde ich gar nicht unterteilen. Ich würde da gar keine Rangfolge herstellen, weil ich glaube, dass Musik als Teil der Kultur immer auch eine Antwort auf die Frage ist, wer bist du und wo kommst du her?
Das wirft sofort die Frage auf, ob elektronische Musik politisch sein kann.
Warum nicht?
Weil elektronische Musik aus meiner Perspektive heraus am wenigsten Inhalte transportiert. Schon Lebensgefühl mit Sicherheit, aber keine tatsächlichen Inhalte, oder?
Ich glaube, dass wenn Menschen sich in einer Musik wiederfinden oder Musik gerne hören oder auch produzieren und dazu tanzen und das Leben, dass es sehr viel mehr auch in Menschen auslösen kann als nur der Text, der darüber transportiert wird.
Steile These. Trotzdem würde ich auch mit Blick auf unseren heutigen Gast sagen, dass man eine Nachricht vor allem über den Text verteilt und dass Hip-Hop dafür eine gute Basis darstellt.
Das stimmt.
Okay. Welches ist die Top 3 der besten Hip-Hop-Musikbands?
Sollte ich dich, glaube ich, fragen.
Busta Rhymes auf Nummer 1. Auf Nummer 2, Zugezogen Maskulin, finde ich saustark. Kann ich echt nur jedem empfehlen, sich da reinzuhören. Und auf Platz 3, definitiv unser heutiger Gast Zuki. Weil sie mich zum einen mit ihren Beats total begeistert. Es macht richtig Spaß, sich das anzuhören. Aber zum zweiten mit den Inhalten. Und ich habe wirklich für mich selber nochmal rausgefunden, wie krass politisch Hip-Hop sein kann. Und finde es total beeindruckend, was für eine unglaublich kluge Frau sie ist.
Würdest du sie wählen, wenn sie eine Politikerin wäre?
Das ist eine schwierige Frage. Intuitiv würde ich wahrscheinlich Nein sagen, weil mir fehlt jegliche Vorstellungskraft, dass sie, so wie ich sie jetzt wahrgenommen habe, als Musikerin und so wie ich sie gehört habe, noch habe ich sie ja nicht kennengelernt, sie kommt ja heute erst, mir fehlt die Vorstellungskraft, dass sie da Bock drauf hat. Und weil ich glaube, dass sie da keinen Bock drauf hat, ist sie für mich quasi unwählbar.
Okay, finden wir raus.
Mein Name ist Julius Bertram.
Ich bin Christian Johann.
Und wir begrüßen heute Zuki.
Tacho.
Ich habe mir was ganz Besonderes überlegt. Und zwar werden nicht wir dich vorstellen, auch du wirst dich nicht vorstellen, sondern wir überlassen das jemandem anders. Das ist eine Person, die das sehr gut getan hat, sodass wir es kaum besser könnten. Und außerdem möchte ich mit dem Intro auch gern einen kurzen Überblick über dein musikalisches Schaffen geben.
Eine Künstlerin, deren Texte intelligenter sind als manche Soziologievorlesungen. Sie sind subkutan, antifaschistisch, queer, feministisch. The Queen of intelligenter Hip-Hop and Stage Performance aus der Hauptstadt, aus Berlin, Zuki!
Hello everybody, special news flash.
Your host tonight is... Sue...
Wählt Deutschland seinen Kopf. Ich kratze mich am Kopf. Ich hab jetzt schon keinen Bock. Eure Tortendiagramme sollten in der Storchi-Gesicht landen. Die AfD ist zweistellig, wird doch bloß ein Nanenwitz machen. Logisch, statt dieser Partei, die Partei zu wählen. Nicht sie in Erwägung, in einen Free-Fight-Verein zu gehen. Werfe einen Blick auf die Landtagswahlen und möchte direkt einen Panzer fahren.
dir diese Ex-68er an. Heute schütteln sie Hände und sie lächeln verkrampft. Früher waren sie Kommunaden, haben dann alles verraten. Manche wurden ein Zahnrad, manche sogar Kameraden. Wir postlinken Millennials, wir lachen darüber. Wir sind klüger, wiederhol nicht deren Patzer von früher. Wir sind immun gegen Ideologie und Romantik. Wir haben die Lächerlichkeit von Doktrinen verstanden. Wir empfehlen jungen Zecken zu riechen, wo wir geschissen haben. Wir lassen Gutmenschlichkeit nicht an unser Gewissen ran. Putzig wie ihre Naivität ihnen auf die Füße fällt. Bester Überblick, wenn man sich drüber stellt. Wenn du keine Meinung hast, dann finden wir dich dumm. Wenn du die falsche Meinung hast, dann bringen wir dich um. Wenn du deine Prinzipien brichst, dann haben wir recht. Wir sind gut, du bist schlecht. Sie sagen, es sei wieder natürlich, doch sie liegen falsch, denn in dieser Kultur wird manche Theorie alt. Und dann haben sie jahrhundertelang Unsinn gequatscht. Darwin, mein Freund, wir hatten dich unter Verdacht. Sex dient nicht nur der Fortpflanzung. Sex macht Spaß, das wirft deren Ordnung um. Surprise! Es gibt doch mehr als zwei Geschlechter. Wirf einen Blick in die Natur und du weißt, wer recht hat. Männchen, Vögel, Männchen, Weibchen lieben Weibchen. Lasst uns die Menschen öfter mit Tieren vergleichen. Das war kein Revierkampf, das sind gaye Giraffen. Promiske Primaten, nehmt euch ein Beispiel an Affen. Statt zu streiten, wird bei dem Bonobus munter getauscht. Sie sind gechillte Tiere, das wünscht man dem Menschen mitunter auch. Jeder zehnte Pinguin ist keine Hete. Wie ist das bei uns? Wir wissen leider zu wenig.
Suki hat letztes Jahr ihr normales Rapperin-Dasein an den Nagel gehängt und macht mittlerweile als Zucchini Rap für Kinder. Suki hat sich schon immer stark gegen Sexismus, Homophobie und Rassismus positioniert und natürlich hat das auch Einfluss auf die Musik, die sie als Zucchini für Kinder macht.
Pappnase, Pipi, Pups, Quatsch, Kopf. Du wirst schon sehen, ja, dann mach doch.
Mach doch.
Zuckwurst, Dovian, Söns, Arsch. Moin, lass mich in Ruhe und chill mal.
Chill doch mal.
Popel, Kackerhund, Blödklops. Was machst du denn da? Geht's noch? Fünf Kringel, Lufttüte, Klopopo. Selber, 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 sowieso.
Sowieso.
Okay, was hab ich vergessen? Ich hab probiert alles abzubilden, was ich an Themen finden konnte. Habe ich was vergessen?
Also erstmal vielen Dank, dass ihr, ihr seid ja süß, ey. Habt ihr so eine schöne Collage gebastelt? Ich bin ganz angerührt. Ich höre meinen eigenen Kram sonst nicht, deswegen so, aha, hat gesagt, aber den Song kenne ich doch. genau, Material aus zwei Alben. Oh, da ist noch ein Haufen anderer Kram dabei. Also das ganze Thema mentale Gesundheit, Psychiatriekritik spielt zum Beispiel noch eine große Rolle. Adultismus wäre auch nochmal was, was so immer mal wieder anklingt, aber auch als neueres Thema für mich so dazu kam. Und natürlich die große Patriarchatskritik, glaube ich, die hätte auch noch stärker rauskommen können. Ich habe ja damit gerechnet, dass er diese Bundeskanzlerin-Zeile irgendwo unterbringt. Und genau vor der habt ihr kurz vorher gestoppt bei Queere Tiere. Ich bin erstaunt.
Kommt noch die Frage.
Ah, okay.
willst du direkt?
Ja, war krass. Erstmal, ich bin auf jeden Fall ganz, ja, wow, guck mal, da hat Gerich hier was gearbeitet in den letzten Jahren, siehst du?
Ja, richtig krass. Mich hat das total inspiriert. Ich habe das eben im Vorgespräch schon gesagt, dass du mich dazu gebracht hast, mich nochmal extrem stark mit der Hip-Hop-Szene zu beschäftigen, das, was ich in den letzten Jahren getan hat. Aber vielleicht wäre es cool, wenn du das nochmal für uns einordnest. Also was hat sich da in den letzten Jahren getan? Was hat sich verändert?
Also insgesamt hat sich eine zunehmend politisierte Gesellschaft irgendwie weiterentwickelt oder einfach so das Interesse an Auseinandersetzung mit Politik für sich entdeckt, habe ich den Eindruck. Und das schlägt sich auch in Rap nieder, was natürlich dem Argument zuarbeitet, dass Rap-Gesellschaft immer reflektiert, beziehungsweise naja, zumindest daran irgendwie stattfindet und das aufgreift. Na, es gibt halt diese Erzählung von Rap ist Spiegel der Gesellschaft, daran glaube ich nicht. Ich glaube, dass Rap Teil der Gesellschaft ist. Spiegel würde... Also so viel Physik habe ich auch verstanden, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, so ist es ja nicht so. Ne? Also Rap gestaltet der Gesellschaft als kulturelle Artikulation eben auch mit. Und bislang waren so politisch, also in den späten 80er, frühen 90er Jahren war zum Beispiel Hip-Hop of Color, also von explizit von migrantischen Positionen aus ein Ding. Dann kam die weiße Musikindustrie und hat Fanta 4 und Fettes Brot gemacht. Dann kam so in den Nullerjahren das, was wir so unter Agro-Rap und so verstanden haben, Battle-Rap, Gangster-Rap, das hatte einen großen Hype. Und da hat leider nicht genügend explizite politische Verortung stattgefunden, auch wenn die immer Teil davon war. Und im Zuge dessen hat man auch in so einer Abwertung von irgendwie so Einkehr und Reflexion und den leiseren und nachdenklicheren Tönen eher ja, politischen Rap marginalisiert. Also es hat sich einfach nicht verkauft. Und es war so Müsli-Rap, Studenten-Rap, das wurde auch immer als so elitär und weiß verortet, war es aber gar nicht unbedingt. unbedingt. Und mittlerweile hat sich Rap wieder repolitisiert und das ist, was passiert ist. Das hat auch viel damit zu tun, dass viele weibliche und queere Acts mittlerweile eine Rolle spielen, auch wenn die jetzt irgendwie in den Modus Mio-Playlists auf den großen Streamingdiensten noch nicht so anzutreffen sind, aber die sind da. Also man muss sich wieder, oder ich empfehle, die eigenen Hörgewohnheiten nochmal in Frage zu stellen und sich von den großen musikindustriellen Produkten irgendwie ein Stück zu entfernen und wieder in einen subkulturelleren Zugang von Hip-Hop zu gehen, um das alles zu entdecken, was da ist. Und das große Antirassismus-Thema ist halt in Hip-Hop wieder zurück. So, und das ist fantastisch. Also es ist wirklich großartig zu sehen, wie verschiedene Artists sich auch im Nachgang zu NSU und zu Hana und alledem irgendwie wieder positionieren. Und da kommt Material und das ist wirklich fantastisch zu sehen. Und es gibt Leute, die das auch die ganzen Jahre durchgezogen haben, weil die keinen Bock haben auf diesen ganzen musikindustriellen Scheiß. Ich kriege es nicht an, dass ihr sagt,
du hast kurz überlegt, ob du Scheiß sagst, oder?
Ja, und dann habe ich mich entschieden, Scheiß zu sagen. Also zum Beispiel ein Rapper, den ich sehr, sehr schätze. Ich habe sein Album gerade auf dem Weg gehört. Er hat nach 10 Jahren wieder ein Album gemacht. Der ist Amavu aus Berlin, ein Rapper, der einfach für mich so zu den, also ein schwarzer Berliner Rapper, der für mich zu den Top 3 talentiertesten Rap-Acts in Deutschland gehört und der halt echt immer gehörig Abstand gehalten hat von allen musikindustriellen Verlockungen, von denen er weiß, dass die halt nirgendwo hinführen. So. Und der halt wirklich, also mit, ne, ich will ihn jetzt nicht unnötig, Amavu, ich will dich nicht unnötig glorifizieren, so, du weißt, ich mag dich, aber du bist bestimmt noch scheiße in bestimmten Hinsichten, aber von denen weiß ich jetzt nicht. Wir kennen uns schon lange und ich bin einfach fasziniert davon, dass solche Leute endlich wieder Raum bekommen, so, oder sich den Raum nehmen. Und diese große Selbstverständlichkeit von dieser ganzen heterosexistischen Macker, diesem ganzen Bullshit, dass das irgendwie wirklich mittlerweile nicht mehr als so mächtig angesehen und vergöttert wird, sondern auch klar so, ey Jungs, wisst ihr was, ist irgendwie auserzählt. So, könnt ihr noch machen, ist in Ordnung, aber wir wissen eigentlich, dass ganz woanders irgendwie die Qualität und auch echt die Realness von Hip-Hop liegt.
Und macht dir das vielleicht auch Angst oder Sorge, dass dann auch eine Kommerzialisierung von diesen Acts passieren könnte?
Also, das ist natürlich ein schwieriges Feld. Das ist tatsächlich für mich auch was, was mich sehr stark umtreibt und was auch für mich maßgeblich dafür war, zu sagen, ich habe keine Lust mehr, mich in den Mühlen der Musikindustrie irgendwie verbraten zu lassen, weil die Verlockungen sind halt groß. Und natürlich, alle haben Bock, Riesenslots auf Riesenbühnen mit Riesen-PAs vor Riesenpublikum auf Riesenfestivals zu spielen. Das willst du einfach, ja. Aber das kommt halt mit einem hohen Preis. Und der kann zum Beispiel eben so aussehen, dass du dann halt mit Leuten im Festival Backstage am Salatbuffet stehst, auf die du halt einfach krass keinen Bock hast, so, die du halt menschlich und politisch einfach hart ablehnst. Und dann stehst du da und dann bist du ja quasi auf Arbeit. Das ist die Frage, welches Fass machst du auf, welche Supervisorin soll jetzt herbeieilen und das Problem lösen, so, ja. Das hält nicht da. Oder dass eben auch von dir erwartet wird, also das eben, na klar, der Kapitalismus weiß alles zu kapitalisieren, selbst die Kapitalismuskritik, und das ist halt da. Und da empfiehlt es sich irgendwie mit Vorsicht umzugehen. Also na klar, der Versuch, queere Ästhetiken aufzukaufen und zu verkaufen, ist in vollem Gange. Gleiches gilt eben auch für feministische Statements oder feministischen Habitus. So, das ist alles schon total unterwegs. So. Und das war für mich auch ausschlaggebend, wieder zu sagen, okay, ich gehe ein paar Schritte zurück, konzentriere mich auf die Netzwerkarbeit und supporte die Subkultur, wobei ich natürlich allen Menschen die Entscheidung gönne, wenn sie sagen, ich will einfach die Kohle mitnehmen, ist mir egal, ich versuche das mit dem Mainstream, das ist legitim. Ich weiß, mein Weg ist es nicht und ich weiß auch, wo meine Gegenargumente sind, aber ich würde das nicht verurteilen. So. Ich finde es halt nur oll, wenn Leute so völlig substanzlos sich einfach quasi die Rosinchen rauspicken und der Rest geht wieder zurück in die Kantine.
Ich wollte kurz einhaken. Ich habe in der Vorbereitung einen Podcast von dir gehört oder einen Beitrag im Deutschlandfunk, der ist ein bisschen älter, 2019. Und ich lese das ganz kurz vor. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich mir es gemerkt hätte. Ich lese das kurz vor, aber es ist ein Zitat von dir und das fand ich total großartig. Ich habe kein Interesse mehr daran, mich einer Industrie zur Verfügung zu stellen, die ihre Antagonistin braucht. Und ich habe kein Interesse mehr daran, mich irgendwelchen Bowsers, Jizzes und sonst irgendwelchen durchgeknallten Turbokapitalisten, die auch nur Spielbälle im Spiel anderer Turbokapitalisten sind, mit meinen Energien zur Verfügung zu stellen. Und ziehst daraus den Schluss, dass du quasi das fand ich für mich total gut, dass du sagst, ich möchte nicht in Urlaub fahren, um mich zu regenerieren und dann wieder von vorne anzufangen. Und gleichzeitig habe ich mich aber auch gefragt, okay, du hast ja schon einen Auftrag, also es hört man ja aus deiner Musik raus, sie ist ja schon in irgendeiner Form motiviert und du hast die Möglichkeit, viele Menschen damit zu erreichen. Jetzt nimmst du dir aber selber die Möglichkeit, diese Menschen zu erreichen. Beißt sich da die Katze nicht in den Schwanz?
Ich nehme die Möglichkeit überhaupt nicht. Ich habe 5 oder 6 Alben gemacht, das ist ja alles da, das Material, weißt du? Und man sieht es ja auch so ein bisschen an der, wenn ich mir mal rausnehmen darf, das ein Stück weit zu analogisieren, am Riot Girl Movement der 90er Jahre aus den USA. die Sachen sind ja alle noch da. Bikini Kill ist ja noch Teil von so Coming-of-Age-Stories im Soundtrack und so. Wisst ihr, das ist alles, das ist ja nicht aus der Welt. Ich habe ja nicht mehr den Backkatalog in Luft auflösen lassen, sondern das ist noch da und das steht auch als Referenzmaterial noch zur Verfügung. Und ich sehe dann eher zu, dass ich andere unterstütze irgendwie. Ich so, versuche eher, und das ist vielleicht sogar die wirksamere Variante, mich nicht nur auf mich und meine eigene Bahn zu konzentrieren, sondern einfach mich als Multiplikatorin an vielen Stellen einzubringen und Struktursupport anzubieten. So. Und das habe ich zum Beispiel gemacht mit dem Buch, was ich mit der Genossin Gazal aus Wien herausgebracht habe Ende letzten Jahres. Das heißt Awesome Hip-Hop Humans, Queer Feministischer Rap im deutschsprachigen Raum. Dort haben wir rund 70 Leuten die Gelegenheit gegeben, sich selber zu zeigen in Form von Lyrics, Interviews, Liebesbriefen, Manifesten, Anekdotensammlungen, Tourberichten und Politisierungsprozessen, Transitionserfahrungen, allen möglichen innerhalb von Rap, innerhalb von dieser subkulturellen queer-feministischen Rap-Szene. Und das hätte ich sozusagen, ich hätte mich sonst entscheiden müssen, mache ich jetzt ein neues Solo-Album oder mache ich halt so ein Buch. So. Und dieser Multiplikationsgedanke, den halte ich für, also das ist ja schon fast wieder neoliberal gedacht, für sehr effizient. Und aber es ist einfach so schön zu sehen, weil als ich angefangen habe, waren da so 3,5 Figürchen, die ähnlich getickt haben, also auch identitätsmäßig ähnlich getickt haben wie ich. Und jetzt sind da so viele Leute, dass ich über die erst wieder andere kennenlerne und sich selber, also es ist einfach großartig zu sehen, was sich da tut. Und das ist für mich einfach eine wunderbare Aussicht. Und genau, und abgesehen davon mache ich ja weiter Musik. Ich habe jetzt nicht aus Prinzipien treu gesagt, ich fasse nie wieder ein Mikrofon an. Ich mache noch viel Öffentlichkeitsarbeit, ich mache, habe andere Projekte, zum Beispiel diese Generationengesprächsreihe. In Kooperation mit der Urania und der Landeszentrale für politische Bildung Berlin, wo eine Person in ihren 20ern, eine Person 60 plus zusammenkommen, um durch die Generation, also durch die Jahrzehnte hinweg soziale Bewegung, politische Themen zu reflektieren und sich auszutauschen, auch entgegen dieses Denkens von Generationen, Konflikt und so. Und ich mache halt Mucke für Kinder und also wie viel nachhaltiger soll es denn noch werden?
Cool, du hast so viele Sachen angesprochen. Ich wollte auf die...
Das ist der Kaffee.
Ich überlege immer, welche Frage stelle ich wann. Du hast von der Repolitisierung gesprochen. Das würde mich nochmal interessieren. Vielleicht können wir in die Richtung noch einmal weiterdenken. Würdest du sagen, dass Rapperinnen und Rapper dann politische Ziele verfolgen oder einfach nur auf sich aufmerksam machen möchten, dass sie teilhaben möchten an einer Struktur, die schon da ist? Oder glaubst du, dass man sagt, es braucht eine neue Struktur, man muss Systeme verändern, damit Rap überhaupt wahrgenommen wird, auch als Teil der Gesellschaft und nicht nur als vermeintlicher Spiegel?
Also das lässt sich ja nicht auf eine Motivation oder auf eine Methode festlegen. Es gibt halt Leute, die explizit sagen, ich will den großen Deal mit irgendeinem Riesensponsoring, ich will den sozialen Aufstieg, ich will dieses scheiß teure Auto kaufen und ich will meiner Mutter irgendwie ein Haus ermöglichen, so. Weil viel Armut im Zuge von Klassismus, Rassismus, soziale Ausgrenzung, die ganze Scheiße, ja, zur Lebensrealität gehört und man will das überwinden, man will einfach raus, man will einfach auch zurückgeben. Und das bezieht sich eben sehr stark auch auf die Migrationserfahrung und die Erfahrung von GastarbeiterInnen-Generationen seit den 60ern, 70ern so. Und das kann ich total fühlen, dass Leute einfach sagen, ja, das, ich könnte jetzt auch irgendwie mich kritischer aufstellen, aber ich will einfach raus aus diesem Hustle. Ist die Frage, ab wann das sozusagen zum Geschäftsmodell wird, wenn der soziale Aufstieg ja nur offensichtlich da ist. Das heißt ja nicht, dass die Leute zum Beispiel weniger von Rassismus oder Klassismus betroffen sind als Person, aber im Prinzip quasi die ökonomische Sicherheit ist gegeben für sich, die Familie, das Umfeld. Und dann gibt es andere, die sagen, ey, dann bin ich Teil des Systems. Klar will ich irgendwie ökonomisch auf sicheren Füßen stehen und auch irgendwie meine Familie teilhaben lassen, aber das Problem an sich ist das System. Und wir brauchen einfach was ganz anderes. Ich will darin nicht aufsteigen.
Und da würde ich gerne nachbauen, weil das, was du genannt hast, also der Mutter ein Haus kaufen und selber ein großes Auto, das ist ja in jedem 5., 6. Rap-Song immer ein Thema. Gibt ja keinen Rapper, der nicht genau dieses Szenario hat. Irgendwie, Mama, ich kaufe dir ein Haus und da steht der Bugatti vor der Tür. Aber inwieweit kann Rap auch einen Beitrag leisten, Strukturen zu verändern für Leute, die nicht rappen? Oder wo ist der Beitrag von Rap, um zu sagen, wir schaffen eine Gesellschaft, in der Menschen leichter ökonomische Ziele erreichen oder nicht von Klassismus und all den Ausgrenzungsformaten gesprochen, betroffen sind, die du gerade angesprochen hast?
Naja, darüber, dass Rap eben ein Medium ist, was mit einer großen Textdichte Möglichkeiten hat, einfach die Themen überhaupt erstmal aufzubringen und zu sagen, das nennt sich übrigens Rassismus, die Leute sind nicht einfach nur so komisch zu dir, so. Das hat Struktur, du musst dich nicht wundern, du hast nichts falsch gemacht, das trifft sich in der Polizei wieder, das trifft sich im Bildungssystem wieder, das trifft sich in Racial Profiling, in dem Fall in Bezug auf Polizei zum Beispiel, das trifft sich im Bildungssystem, auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt wieder, das ist nicht daran, dass du irgendwie falsch oder schlecht oder weniger wert bist. Ich glaube, das ist wirklich auch ein Bildungsauftrag, vor dem sich Rap auch lange Zeit so ein bisschen gescheut hat, weil man halt nicht so zeigefingermäßig daherkommen konnte. Aber das sind Chancen, die, finde ich, können durchaus selbstbewusst ergriffen werden. So. Und verschiedene Rapper haben eben sich auch in pädagogischen Kontexten irgendwie ausprobiert und haben Empowerment im Prinzip gemacht in einem pädagogischen Setting, in dem sie anderen Leuten, jüngeren Leuten Rappen beigebracht haben oder gesagt haben, okay, das sind die Möglichkeiten, wo du selber deine eigene Stimme, du musst nicht nur Fan sein, hier ist die Bühne, jeder Ort kann eine Bühne sein. Das ist die Möglichkeit, dich zu artikulieren so und laut nachzudenken, mit anderen Leuten in den Dialog zu gehen. Und Battle muss halt nicht one-on-one irgendwie unter der Gürtellinie deine Mutter etc. sein, sondern Battle kann eben auch sein, Strukturfragen zu stellen, systemkritisch hinzugehen und zu sagen so, es geht halt nicht klar, dass Leute of Color von Polizeigewalt betroffen sind, während sich Deutschland hinstellt und sagt, ja, George Floyd, USA, dies, das, während das hier auch passiert so. Und halt Studien zur Frage, wie hält es sich eigentlich mit Rassismus in Polizei, Bundeswehrstrukturen und Ähnlichem, einfach die ganze Zeit umgangen werden offensichtlich. So, das ist, du halluzinierst nicht, du bist nicht falsch. Und ich glaube, den Leuten die Gelegenheit zu geben, ihren eigenen Wahrnehmungen zu trauen, um sich damit auch selbst zu ermächtigen, um eben wieder weiter zu multiplizieren, das ist was ganz Wichtiges. Mir fällt da würde ich auch gerne einen Namen nennen, einen Rapper auch aus Berlin, Matondo heißt der, den kenne ich auch aus so, da war der selber noch Jugendlicher, hat eine Erzieherausbildung gemacht, ist mittlerweile auch Fernsehmoderator geworden, ist ja der erste schwarze Moderator beim Kika als, wie heißt das Baumhaus?
Das ist Baumhaus, genau, ja. Ja, es ist Baumhaus, das und, kennen wir beide auch. Da habe ich ein bisschen Expertise.
Und der halt auch schon lange Zeit Workshops macht und halt einfach eine total wichtige Identifikationsfigur auch für Leute ist. Und das muss man sich klar machen. So. Also das ist auch schön, dass die Leute mehr dazu stehen, dass sie ein soziales Interesse haben. Und damit wird auch dieses weiße, bürgerliche, klischeebehaftete Denken über Hip-Hop endlich ein Stück weit reduziert, weil die Leute zeigen, was sie eigentlich wirklich alles auch über diese Kultur leisten, auch gesellschaftlich.
Jetzt ist es ja so, dass es einen neuen Bundestag gibt seit Ende 2021. Und ich habe mir die Frage gestellt, was könnten neue Mitglieder des Bundestags von dir lernen?
Das ist jetzt okay, hä?
Naja, guck mal, also um dir einen Kontext zu geben, ne? Eigentlich will ich es gar nicht so sehr eingrenzen, aber um dir vielleicht einen Hinweis zu geben.
Dass ich keine Bundeskanzlerin werden wollte.
Wieso eigentlich nicht?
Meine Familiengeschichte ist eine, die einen großen Bogen um Parteizugehörigkeit macht. Meine Eltern kommen aus der DDR, waren politisch verfolgt. Mein Vater hat im Knast gesessen, weil er den Dienst an der Waffe verweigert hat. Es gab eine große Schwierigkeit mit der Staatssicherheit im Land für meine Eltern. Sie sind 86 abgehauen. So. Parteizugehörigkeit ist einfach ein massiv rotes Tuch. Und auch wenn ich immer mal wieder mich auch als Brückenkommunikation zwischen Bewegungs- und Parteipolitik verstehe, das heißt, dass ich halt auch bei Veranstaltungen, die parteipolitisch organisiert sind oder halt über die parteinahen Stiftungen laufen, kann und will ich nicht in eine Partei eintreten, weil mir der ganze Karrierismus und das ganze strategische Handeln da drin abseits von Inhalten einfach massiv zuwider ist. So, ich komme damit nicht zurecht. Ich glaube, ich würde einfach nur rebellieren, mich so verausgaben, dass ich das niemals machen würde. So. Und abgesehen davon frage ich mich, was für ein Leben die eigentlich führen. Also mit wann sehen die mal irgendwie ihre Familien so? Wann haben die Zeit irgendwie, um zu chillen? Also ich meine, dass Angela Merkel nach 16 Jahren Kanzlerin schafft, sagt, nein, dann weg, mal vielleicht jetzt ein Buch lesen und mal ausschlafen. Und ich mir so, Alter, Falter, meine Lebenszeit. So. Und ist ja nicht so, dass ich jetzt ein wahnsinnig fauler Mensch wäre, was auch okay wäre. Aber ich bin auch sehr leistungsgetrieben im Sinne von, ich will halt einfach diese paar Jahre, die ich auf diesem Ball hier habe, nutzen, um irgendwas zu reißen, weil es mir wichtig ist, so, weil ich einfach da leidenschaftlich bin. Aber das Ding, no way, niemals.
Okay, aber jetzt zurück zur eigentlichen Frage.
Okay. Also du hast der Tipp war ja da. Die neuen Mitglieder im Bundestag sollen austreten aus den Parteien und ihr Leben genießen.
Ja, aber das war ja mehr so, was könnt ihr von dir lernen, ja? Nicht, was ist mein Tipp für die, sondern was können wir von dir lernen? Also du hast auf großen Bühnen gespielt, sicherlich hast du irgendeinen Tipp, wie man mit Aufregung umgeht, wie man seine Meinung klar und deutlich artikuliert, wann es besser ist, vielleicht auch mal seine Fresse zu halten und nicht zu sagen?
Ja, also ich... Oh, schwierig, ey, das ist jetzt echt Teufelsküche. Jetzt bin ich natürlich verleitet zu sagen, so irgendwie Integrität ist ein Riesending. Ja. Und bei wie viel Fraktionsloyalität ist denn Integrität überhaupt noch möglich? So, das wäre zum Beispiel was. Oder die Frage von, ja, ich will jetzt hier keine verschwörungsideologischen Korruptionsdinge irgendwie aufrufen, so. Aber ganz ehrlich, wer hat wo noch welchen Job und welche Lobbyarbeit steckt da drin und die ganze Scheiße, so. Es tut mir leid, aber Zeug muss verkauft werden, offenbar im Kapitalismus, und zwar immer. Und zwar so viel wie möglich und dann nochmal mehr. Und das ist natürlich ein Riesenfaktor. Und ich glaube nicht ans ewige Wachstum und ich glaube auch nicht an den Kapitalismus. Ich glaube, dass das eine ganz merkwürdige Phase der Menschheit ist. Und ich bin hoffnungsvoll, dass wir das irgendwann überwinden werden, auch wenn ich dann nicht mehr dabei bin. Aber ich finde, in einem System Parlamentarismus zu unterstützen, zu betreiben, Teil davon zu sein, das mit der Ausbeutung der Menschen kalkuliert im Kapitalismus, das... Also ich freue mich, wenn so aktivistische Leute in die Parteien eintreten und ich werde auch immer wieder nicht direkt rekrutiert, aber man legt mir das immer mal wieder nahe und so, dass wir genau solche Stimmen brauchen wie dich und so, aber ich kann nicht, mach nicht mit.
Welchen Menschen würdest du dir denn in der Politik wünschen, der bisher nicht da ist?
Also es passiert ja tatsächlich. Also ich denke zum Beispiel an Orkan Özdemir in der SPD. Ich denke natürlich an Ferhat Kocak in der Linken, also jetzt hier für den Berliner Kontext. Ne? Das sind Leute, die aktivistisch unterwegs sind, die auch natürlich in Bezug auf Identitätsfragen das ganze Ding aufmischen. Nicht, weil ich jetzt irgendwie eine super diverse Innenministerkonferenz oder so mir wünsche. Das, da habe ich jetzt dieses Interesse dran. Aber ich glaube, dass die einfach aufgrund von aktivistischer Arbeit, also gerade bei Ferhat weiß ich es einfach, das ist natürlich, also wenn ich sehe, dass die antifaschistische Aktion ins Parlament einzieht, dann stimmt mich das natürlich etwas wohlgesonnener und beruhigt mich mehr, als wenn ich sehe, dass da Leute sitzen, die Bürgermeisterin geworden sind zum Beispiel.
Ich kann mich daran erinnern, dass bei der US-Präsidentschaftswahl 2008 es Bilder gab von Obama mit unterschiedlichen Hip-Hopern auf der Bühne und habe dann irgendwie jetzt im Nachgang gelesen, dass man pauschal so sagen kann, er hat die Wahl wegen oder mit Hip-Hop gewonnen. Eine spannende Frage fand ich, welcher deutschen Politikerin oder welchem deutschen Politiker würdest du jemand aus der Hip-Hop-Szene an die Seite stellen und wen?
Also man kann das US-amerikanische Beispiel mit Deutschland überhaupt nicht vergleichen, weil Hip-Hop natürlich in US-Amerika eine ganz andere Geschichte hat als Deutschland. So, das ist natürlich völlig anderes Feld. Und das hat sehr viel auch mit dem Respekt vor schwarzer Geschichte zu tun, denke ich. Das lässt sich nicht einfach so mal lustig fürs Gedankenspiel analogisieren. Also diese Begegnungen passieren ja mitunter. Es gibt einen Podcast, der sich genau mit diesen Begegnungen befasst, den Machiavelli-Podcast, moderiert von, heißt er Vassili Golot und Jan Kawelke, da weiß ich es nämlich, weil ich den auch schon was länger kenne. Die lassen immer eine Person aus parteipolitischen Kontexten mit einer Rapperin, einem Rapper ins Gespräch. Ich hatte die Ehre, mit Jana Kinnert von der CDU zu sprechen. Und das sind tatsächlich die Begegnungen, man muss gar nicht, um so wahlkampfmäßig das jetzt so durchzuziehen. Ich glaube, es gab ja vereinzelt auch irgendwie Rapper, die sich in so, also ich glaube, Afrop hat man was mit der CDU gemacht oder so. Kann das sein? Oder
starke Paarung.
Oder habe ich das nur geträumt in einem problematischen Moment. Genau, das gab's. Ich würde niemals.
Was ist das für ein Gerücht? Was ist das für ein herrliches Gerücht?
Ich glaube, googelt es nochmal alle. Ich glaube, da war was. Ich glaube, oder zumindest hat er gesagt, er würde die CDU wählen. Das war alles so ganz merklich. Das waren die frühen Nullerjahre. Da wussten die Leute noch nicht, wie sie sich im neuen Jahrtausend orientieren sollen. Deswegen, ich würde gar nicht sagen, die irgendwie PolitikerInnen brauchen jetzt einen Rapper für so Strategiedinge oder Öffentlichkeitswirksamkeit oder so. Aber ich finde es interessant, wenn es diese Begegnungen gibt zum Austausch. Wichtig ist nur, dass die Leute, die quasi in der gesellschaftlichen Hierarchie weiter oben stehen, das nicht mit so einem, und das passiert halt vielfach in Deutschland, mit so einem bisschen paternalistischen, ach, das ist ja süß, dass das hier, auch dafür, das ist ja total, aha, wie macht ihr? Könnt ihr auch nochmal so eine typische Handbewegung dazu machen? So, das ist halt wirklich echt wack und anstrengend und das passiert mitunter so. Aber dadurch, dass, genau, es ist gerade den Kai Pflaume, das habt ihr jetzt nicht gesehen, weil es Podcast, Kai Pflaume trifft auf Megalow, übrigens auch da großen Respekt an diesen tollen Künstler. Da gab es mal diesen Move mit der Hand, hat diese Bewegung.
Es gibt vor allem ein ganz tolles Interview mit dir und Megalow, das ist aber schon älter, weil das mit euch beiden geführt wurde. Und da hatte ich das Gefühl, dass das ein Zwiegespräch war zwischen euch beiden am Ende.
Ja, wir kennen uns auch schon was länger und ich und halt ihn auch für, übrigens, das wäre so einer der, das wäre jetzt schon zwei von drei neben Amowu, halte ich Megalow auch für einen der wirklich talentiertesten und realsten und wirklich auch beeindruckendsten Künstler in dem Bereich. Aber es gibt auch, also es gibt wenige Momente, wo ich das Gefühl habe, dass dieses bisschen, naja, komm, ein bisschen Hip-Hop, naja, für so ein pädagogisches Projekt, um die Leute von der Straße irgendwie zu sammeln, so abseits davon, von diesem Habitus. Und das wird halt mehr, weil Rap sich selber bewusster, also auch um der eigenen Fähigkeiten bewusster und politischer aufstellt in den letzten Jahren. Und das sorgt dafür, dass, glaube ich, auch so eine bürgerliche, weiße Mehrheitsgesellschaft, eben zum Beispiel repräsentiert durch Leute aus dem parlamentarischen Bereich, das auch anerkennen und sehen und das nicht mehr so weg kichern können.
Würdest du denn sagen, das ist eine Form von Aneignung, wenn man einfach nur Elemente übernimmt aus dem Hip-Hop, oder ist es nicht auch irgendwie Eine Anerkennung.
Zum Beispiel die Handbewegung?
Nee, gar nicht die Handbewegung, aber dass man die Künstler wahrnimmt, dass man mit den Künstlerinnen gemeinsam sich austauscht, dass man respektiert, dass es bei der Zielgruppe, Politikerinnen müssen ja auch alle ansprechen, dass es bei Jugendlichen die Top-Musikrichtung ist, die am meisten Interesse hervorruft. Du hast selber beschrieben, dass Hip-Hop und Rap auch jungen Menschen aufzeigen, in welcher Gesellschaft sie leben, dass man verständlich mit verständlichen Texten auf einmal neue Perspektiven gewinnen kann. Und Politik hat ja auch die Aufgabe, Wege, die es gibt, oder also offensichtlich funktionierende Kanäle zu Menschen zu nutzen. Also ein Politiker ist ja auch kein Journalist und trotzdem versucht er in die Zeitung zu kommen. Und wenn er versucht halt in Wege reinzukommen, so verstehe ich das und so finde ich es auch nachvollziehbar, aber das zu, jetzt kein falsches Wort sagen, also zu okkupieren oder da ranzugehen und versuchen, dieses Mittel zu nutzen, indem man sich eben Elemente aneignet. Das heißt jetzt nicht, dass eine Politikerin anfangen muss zu rappen, aber
oh, das hatte ja bisher nur HC Strache gewagt.
Genau, ja, naja, also aber irgendwie gibt es nicht auch so Aneignungen, dass man, die gut ist, die funktionieren kann, dass es so diffundiert, sagen wir mal Kleidung, Haare.
Nee, das finde ich, glaube ich, albern. Also Grills, genau. Olaf Scholz mit Grills, ich stell dir das vor.
Warte, ich glaube, das muss man kurz erklären. Kann bitte einer von euch beiden kurz erklären, was Grills ist, nur für die, die es nicht wissen?
Kennst du, das ist so wie eine Prothese, die man auf die Zähne steckt und. Jetzt erkläre ich das.
Ja, also aber Goldfarben, eine Prothese, die man auf die Zähne steckt, das hört sich nach Mitte 60 an.
Das ist im Prinzip so eine Art Zahnschmuck, wenn man so will. Ne? Das heißt so quasi so goldene...
Das, was ich hier trage. Schau.
Goldene oder silberne oder so kleine...
Aber gibt es überhaupt einen Weg, dass ein Politiker Wörter aus der Hip-Hop-Kultur benutzen kann, ohne dass man sagt cringe oder wack?
Ja, aber das sind halt Dinge, die kann man sich nicht irgendwie punktuell mal rauspicken. Das ist ja, was der Kapitalismus macht. Man sucht sich irgendwie raus, was gerade irgendwie, was marketable ist so und dann wird es wieder fallen gelassen. Sondern ich glaube, wenn PolitikerInnen einfach substanziell über die Dauer der Zeit dranbleiben und das halt nicht einfach nach irgendeinem, ja, mein Beratungsteam hat gesagt, wir machen das jetzt mal so, sondern wenn da wirklich ein Bezug ist und einfach durch die Jahre Leute oder auch aus der, für die Jüngeren natürlich, wenn sie selber aus der Szene kommen, so, dann ist das, finde ich, völlig in Ordnung und finde ich auch fein, wenn das eine gewisse Selbstverständlichkeit hat, so, weil es auch irgendwie eine Form von Entspanntheit und Gelöstheit mitbringt, so, und deswegen, ich kann mir das total vorstellen, dass das möglich ist und ich finde das, also ich freue mich auch darüber, wenn Menschen auch in parlamentarischen Kontexten einfach irgendwie normal und nicht so scheiße steif daherkommen. Ich habe voll das Problem mit Erwachsenen und ihrer blöden Seriosität. Das ist auch, was mich natürlich aus den... Also ich meine, weißt du, ich habe mir die Hände tätowieren lassen, um nie in die Verlegenheit zu kommen, in so einen Kontexten eine von denen zu sein. Nein, nicht so deswegen.
Reicht es noch? Reicht es noch? Also ich,
ja, genau, auch das wird auch so, die sind aber auch schon länger, das ist schon ein altes Tattoo. Aber ihr wisst, was ich meine, so, weißt du, ich bin jetzt fast 40, so, ich betone das gerne, ich liebe das, ich finde es toll zu altern und ich weiß aber trotzdem, dass ich immer, also ich habe einen verspielten Charakter und ich komme mit so seriösen, stocksteifen Erwachsenen nicht klar. Ich habe körperliche Reaktionen, ich empfinde Ekel, ich kann das nicht so und ich will, dass die Leute sich locker machen, so, weil die alle nur am Hocken scheißen. Wisst ihr, was ich meine? So, das muss einfach da sein und es muss, und damit macht man sich auch glaubwürdig, als wenn man mit so einem Fassadenquatsch irgendwie durch die Gegend eiert und tut, als hätten sie alles im Griff. Einen Scheiß habt ihr im Griff. Ihr habt gar nichts im Griff. Ihr habt 2 Jahre Pandemie nicht im Griff. So. Und das ist, was Hip-Hop kann, auch im hohen Alter, ja. Also ich meine, die Leute, die in den 90er Jahren aktiv waren, die sind ja jetzt auch schon alle 50 und drüber. Und zu sehen, dass die sich das bewahrt haben und damit auch eine gewisse Menschlichkeit bewahrt haben, das ist zum Beispiel was ich in so parteipolitischen Kontexten massiv vermisse. Und wann immer da einfach, ohne dass es so antrainiert ist, Leute einfach sich mal locker machen. Deswegen war der Move von Robert Habeck da mit dem Müsli und der, ich hatte nur noch Wasser für mein Müsli, ich hatte nicht mehr Milch. Das sind Momente, klar, auch das kann Teil einer Inszenierung sein, aber ich wünsche mir sowas zu glauben und ich wünsche mir einfach diese Entspanntheit, so, weißt du. Nur weil jemand krass viel Verantwortung hat, heißt ja nicht, dass er auch wirklich eben die Dinge im Griff hat, sondern auch da mit dem eigenen Scheitern, ohne fahrlässig zu sein oder irgendwie drauf zu scheißen und sagen, ja, pff, nach mir die Sinnflut, sondern ich habe es wirklich versucht, ich habe echt Wochen, Monate, Jahre lang dran gekämpft, ich habe es nicht gepackt, das sowas zuzugestehen, das ist zum Beispiel auch was Politik nicht macht, man windet sich raus, dieses ganze Floskelgeballer und so, das ist einfach ärgerlich und ja.
Letzte Nachfrage, weil es um Authentizität geht und wir aufpassen müssen, glaube ich auch, oder das weißt du auch, dass wir nicht so Politik sagen und Politik gibt's, und ich benutze dich jetzt als Sprecherin der Rap-Musik, gibt's die Möglichkeit, dass Rap auch anerkennt, wenn jemand irgendwie gerne im Chor singt oder eine Blaskapelle mag, dass er genauso authentisch ist wie ein Rapper, dass er sich nicht den Musikstil an sich aneignen muss, aber gibt es auch so einen Respekt der verschiedenen Genres voreinander, wenn man sagt, der ist genauso authentisch wie ich, der glaubt, dass man seine Lebensform so wählen kann, dass man über klassische Musik oder über regionale Musik, die ganz anders ist vielleicht als Rap, auch das ausdrücken kann, was einen bewegt?
Unbedingt. Also Rap hat ja kein Abo auf oder kein Monopol in Sachen Realness und Authentizität. Ganz im Gegenteil. Wir wissen ja, wie Sellout funktioniert und dass das natürlich auch als Teil der Inszenierung in eine Produktförmigkeit überführt werden kann. Und damit ist es ja schon hinfälliger. Ja, wenn die Inszenierung das tatsächliche Empfinden ablöst, dann ist es sowieso durch. Jede Form von... Es geht da um Begeisterung so, ja. Und es geht darum, wirklich für Sachen zu brennen und sich auch darin verletzlich zu zeigen, ja. Und transparent zu machen, dass man nicht nur sein Job ist. Transparent zu machen, dass, ohne das als Ausrede für irgendwie wirklich eklatante Fehler zu nutzen oder so, ja. Die irgendwie sehenden Auge, es sind Sachen richtig schief gelaufen, dann so, ja, ich bin ja auch nur ein Mensch, okay, das ist ja okay, wusste ich vorher auch schon, jetzt hilft mir auch nicht weiter. Sondern wirklich auch deutlich zu sagen, so, ich bin müde, ich bin nicht konzentriert, ich schaffe das heute nicht so. Oder ich trete von dem Amt zurück, weil ich bin überfordert. Also jetzt nicht so im Sebastian Kutschen-Sinn und dann ab nach Silicon Valley, weil das zeigt doch mein Sohn, naja, was soll's. Jetzt einen geileren Job, weniger Verantwortung in der Hinsicht. Sondern dass Leute sich einfach zeigen, auch ihre Wut zeigen, auch ihre Leidenschaft zeigen, auch ihr Enttäuschtsein, ihr Desillusioniertsein. So, das sind die Dinge, die Verletzlichkeit ist die größte Stärke. So. Und das ist womit Kunst und Kultur im besten Fall, wenn man sich halt nicht völlig hat fressen lassen vom Leistungsgedanken, vom Leistungsprinzip irgendwie zeigt. Und ich glaube, dass Politik das sehr wohl auch vertragen könnte. So, es gibt ein riesiges Misstrauen in der Gesellschaft gegenüber Parteipolitik und das wissen wir nicht erst seit der Pandemie.
Du hast jetzt schon gesagt, dass Rap politischer und bewusster geworden ist und ich hatte dich gebeten, die 5 Songs rauszusuchen, die aus deiner Perspektive für deutschen Hip-Hop und die Politisierung des deutschen Hip-Hops stehen.
Nee, so hast du es nicht formuliert.
Korrigiere mich. Wie habe ich es formuliert?
Du hast gesagt, die 5 wichtigsten, das ist schon mal ganz schwierig mit so einem Superlativ zu arbeiten, weil das setzt mich natürlich total unter Druck. Das kann ich nicht. Ich kann 5 wichtige, die 5 wichtigsten schaffe ich nicht. Ich bin mal ein bisschen kleinkariert an der Stelle da irgendwie auf diesen Fitzel zu achten, aber das macht für mich einen Unterschied. Und die repräsentieren aber tatsächlich eher das subkulturelle Feld. Das ist jetzt nicht das, was Mainstream-Rap abbildet. Aber ja, ich habe 5 Songs rausgesucht.
Du sagst, welchen ich anspielen soll. Ich spiele den an und du ordnest uns das kurz ein.
Wir fangen mal direkt an mit dem jüngsten Song. Das ist nämlich der Song Alliance Antiraciste von Malélévé. Roger Reckless, Kudlo, Yurtseven und Sora.
Allianz Antirassist, la rage in unserem Blick, unsere Fäuste sind Gewalt. Wir schlagen jetzt zurück, Nazis schüren wieder Hass. Zu viele sagen einfach nichts, ignorieren die Gefahr oder machen sogar mit. Von damals bis nach Hanau, dieser Staat ist die verstrickt. Nazi-Terror-Attentate, die Lage kippt. Doch wir rütteln jeden Bach, der die Vergangenheit vergisst. Wenn Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Die Zeit des Schweigens ist vorbei, kein Meter weiter, es reicht, wir schreiten ein. Ich greife mir das Mic, die meisten beißen, bleiben leise, keiner schreit. Ich schmeiß den ersten Stein, wenn ein Schrei nicht mehr reicht, als Zeichen dieser Zeit. Rassismus bleibt weiter unser Feind.
Okay, warum ist der wichtig?
Also ich finde die Kombination der MCs an der Stelle wirklich fantastisch. Also Malélévé ist mit Ivy Révolté lange Zeit als politischer Musiker im deutschsprachigen und französischsprachigen Raum unterwegs gewesen und hat einfach immer wieder auch abseits aller Verkaufbarkeitsmaßstäbe irgendwie sein Ding durchgezogen, hat sich in verschiedensten Projekten stark gemacht und ist wirklich auch, kommt noch auf die kleinste Demo, um auf dem Lauti irgendwie Songs zu spielen. Das ist halt wirklich einfach jemand, der echt an der Basis irgendwie geblieben ist. Kudlo ist seit 1000 Jahren auch schon dabei, kommt eben aus dieser Generation von ganz, ganz frühen migrantischen MCs, hat mit Microphone Mafia halt in Anfang der 90er Jahre schon Mucke gemacht, war lange Zeit mit Esther Bejerano auf Tour. Also ich meine, ihr müsst euch vorstellen, dass halt dieser 1,95 Meter türkisch-deutsche Rapper, der halt mit Esther Bejerano, also halt einfach Esther Bejerano auf Tour geht und die singen halt zusammen Lieder und das ist einfach, war fantastisch und so berührend und so wichtig. Also auch das wirklich, also kann ich gar nicht genug sagen, wie viel Respekt ich vor so einer Kombi und diesem aufeinander zugehen habe. Das rührt mich massiv, ja. Sora ist eine junge Rapperin, die gerade auch das Feld richtig aufrollt so und ihre Erfahrung aus Großbritannien und Frankreich mit einbringt, auch eine migrantische Perspektive und die halt eben auch so feministische Kämpfe und antirassistische Positionen und Lebenswelt irgendwie zusammenbringt. Und Roger Reckless, der als 4. auf dem Track ist, hat einfach auch ein, einfach ein toller Musiker und ein großes, weiches Herz, so, der auch einen Podcast hat, der sich mit schwarzer Realität in Deutschland befasst. Also es ist einfach eine tolle Kombination. So. Und das, der Song kam jetzt eben kurz nach dem zweiten Jahr nach Hanau heraus und auch tolles Video. Also das ist einfach so die Mucke, die ich, das muss nach oben und nach vorne und überall hin. Ja.
Okay, machen wir direkt weiter. Welches ist der nächste?
Ich würde sagen, es ist High Sky ADHD. Also, Sayyid Sky hat lange Zeit ist im Iran geboren und musste dann vor, glaube ich, 12 Jahren oder so das Land verlassen, weil er als queere Person Menschenrechtsverletzungen im Land thematisiert hat in seinen Songs. Ist dann in die Türkei gegangen und kam von da aus eben auf Fluchtwegen nach Kanada und lebt da seit 10 Jahren und war aber jetzt in den letzten 2 Jahren noch immer wieder, letzten 3 Jahren immer wieder in Deutschland, sofern es die Pandemie ja zugelassen hat, davor eben auch, und ist ein queerer Musiker, der einfach was unheimlich Verbindendes hat und ganz viel einfach eine große Sogwirkung. Also das ist so, man kann sich dem eigentlich gar nicht entziehen und macht auch Filmmusik und ist Aktivist und ja, arbeitet halt im Sinne der queeren Community in den öffentlichen Raum hinein in einer Art und Weise, die einfach unheimlich einnehmend und schön ist. So. Ich hoffe sehr, dass er endgültig nach Deutschland zieht, früher oder später. Der Song handelt eben von ADHS, also er sagt, er ist diagnostiziert und erzählt sozusagen sein Leben damit, und ich finde das ganze Thema mentale Gesundheit etwas, was viel zu selten als politisch betrachtet wird. Das ist auch so ein klassischer Fall von, ja, das ist irgendwie so ein persönliches Problem. Das haben halt Menschen oder auch nicht. Dass aber körperliche und mentale Gesundheit etwas ist, was auch strukturell betrachtet werden kann. Vor allen Dingen auch in der Leistungsgesellschaft. Da braucht es noch mehr Öffentlichkeit zu und mehr Selbstbewusstsein, das auch anzuerkennen, weil das Stigma eben groß ist. Denn wer nicht leistungsfähig ist, ist halt raus. So. Und da ist noch einiges zu tun.
Okay, machen wir weiter, der nächste.
Achso, LST Kriminell. Politik 1024/7 Standort, Tatort, ganz Republik. White Power, Sticker am Hemd der Police. Rede nicht von ein Zitat. Weißer Finger am Trigger, Standard der Cops, Justiz foltert jeden Tag. Vor Männer als Einsatzkraft des NSU, brutales Mord in Einzelhaft. Rassismus ist das Motiv, aber warum ist die Scheiße normal? Einzelfälle, ein Zitat. Warum ist die Scheiße normal? White Supremacists wollen mehr Macht. 110, keiner nimmt ab. 030, Callout geht raus in die Welt. Blaues Licht, so viele wieder nicht safe. Guckst du zu, rennst du weg oder hast du Hände in Schellen? 110 ist dein Ernst, bleiben kriminell. 030, Callout geht raus in die Welt.
Muss ich an der Stelle einfügen, krasser Beat. Wirklich, echt abgefahren, Mann. Ich habe zu Hause gestanden, ich habe das auch meinen Kindern vorgespielt, also der ganz Kleinen nicht, die ist fünf, aber unsere großen Tochter, die ist 10. Ich habe ein bisschen Probleme, das dann zu erklären, aber der Beat ist selbsterklärend.
Ja, aber auch das ist ja eine tolle, wichtige Übung, auch Leuten, kleinen Leuten, die noch nicht in den Themen drin sind, das trotzdem nahezumachen. Ich gehe ja fest davon aus, dass sich jedes Thema auch an kindliche Realitäten transferieren und übertragen und erklären lässt. Große Aufgabe, aber voll wichtig.
Ich hatte, ja. Bevor ich nochmal zu dem Song nachfrage, warum der auf der Liste mit drauf ist, es kommt gleich noch ein Song, der heißt K4L, K4L, wie wird das ausgesprochen? K4L?
Genau.
Ich glaube, Canix for Life. Da hatte ich ein ernsthaftes Erklärungsproblem. Hatte ich wirklich. War nicht so einfach, so ein Triviales zu erklären.
Okay.
Okay, aber warum ist der Song auf der Liste gelandet, den wir eben gehört haben?
LST, ja. LST ist Artist in Berlin auch. Wir kennen uns auch schon lange. Auch eine Person, die ich so durch die Jahre irgendwie gesehen und begleitet habe. Immer so ein bisschen aus der Entfernung einfach toll finde, was sozusagen sich da künstlerisch getan hat. Und es ist eine weiße Perspektive, die sich eben auch mit Antirassismus befasst. So. Und das auch mit einer, wie ich finde, sehr glaubwürdigen Haltung, die jetzt nicht versucht, irgendwie das Thema mitzunehmen oder naja, machen wir mal einen Song dazu, sondern LSD arbeitet halt auch im pädagogischen Bereich und auch im sozialen Bereich, also auch sozusagen abseits von Bühne, sozialarbeiterisch tätig und aber auch im Kontext von Rap als jemand, der Wissen weitergibt und empowert und so weiter. Und das finde ich einfach wertvoll, weil es kann halt nicht sein, dass immer nur die Betroffenen sich selber um die Themen kümmern, um die halt im Raume sind. So. Und das finde ich halt toll, wenn Leute sich da als Verbündete wirklich auch stark machen. Und ich finde den Song sehr dicht. Es wird viel angesprochen so, und ich habe da wirklich, ziehe einen Hut davor, wenn das wenn das auch so eine, ja, einfach auch gut recherchiert ist und einfach konkrete kleine Beispiele daran stattfinden und so, und finde das sehr beeindruckend, auch ein ziemlich krasses, aber auch sehr bewegendes Video und LSD Artist, mit wo ich viel Liebe für habe.
Ja, ist auf jeden Fall zu empfehlen, falls du es nicht gesehen hast, Christian, das Video ist wirklich beeindruckend. Kann ich nur bestätigen. Okay, weil ich es jetzt eben schon angeteasert habe, Canix for Life von?
Von Ebbo.
Okay. Willkommen in meiner Canic World.
An meine Canic Boys, Canic Girls. Ihr seid sauer, wenn ich Straßen schlau klinge. Zahl eure Magazine, all eure Sarazine. Alles nur Parasiten, sauer, wenn ich Fall kriege. Als wäre die Katalyse eures fucking Problems. Lest am Sonntag die Bilder, als wäre es die Bibel. Das fucking Problem, was das fucking Problem. In mir drin stecken tausende Leben, tausende Leben, tausende Leben. Hab Flure geputzt, Häuser gebaut, wurde ausgenutzt, wurde ausgesaugt. Ihr habt nie an mich geglaubt, ich weiß immer, was ihr braucht. Ihr habt nie an uns geglaubt, ihr wollt immer, was ihr braucht. Und so lebe meine Legende, bis zu Gott verdammt Ende. Und so klatschen eure Hände, wenn ich die Straße niederbrenne. Ey!
Wir sollen die Kriminellen endlich mal abschieben. Schluss damit, mit der Solidarität. Und wir sollen da in reiche Ölländer gehen, wo sie hingehören. Doch nicht zu uns, wir haben doch genug Elend bei uns selber.
Ich brauch die Leute nicht. Die feindlich sind uns gegenüber und das sind sie.
Canic for life. Canic for life. Mein Bezirk, meine Blogs, alles ist mein.
Wow, Gänsehaut. Also Ebbo ist Künstlerin aus München, ursprünglich lange Zeit in Wien gewohnt, inzwischen auch in Berlin. Und das ist für mich so die pure Selbstbehauptung. So, ne? Irgendwie eine queere, feministische, migrantische Stimme, postmigrantische Stimme, die, also ich sehe wirklich die Leute mit ähnlichen Familienbiografien vor den Speakers sitzen, die sagen so, ja Mann, krass, 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 danke, 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 ich fühle so sehr. Sie sagen so, ich habe die Häuser gebohrt, ich habe die Häuser geputzt, so, ja. Einfach so, und dann eben dieses Vocal Sample von dieser Rassistin mittendrin, die sich irgendwie noch so als humanistisch, also wir fühlen uns jetzt ja angegriffen, wir wollen doch nur Gutes und so, und einfach so die absolute Umkehrlogik, wo du davor stehst und denkst, sag mal, wie könnt ihr sowas denken? Also wie funktioniert, wie, ja. Und einfach sich sozusagen so kollektivierend aufzustellen, und dann werden ja auch später noch im Laufe des Tracks so Namen genannt von Leuten aus dem journalistischen, aktivistischen, künstlerischen Milieu, die sie so alle mit reinholt, so. Und das ist also wirklich einfach eine Wand, das Ding, so, und eine wunderschöne. Und es gibt auch eine ganz tolle Live-Version mit dem Funkhausorchester des WDRs. Ich glaube, das ist auch im Zuge des Machiavelli-Podcasts mit unterstützt worden, haben die verschiedene Artists gebeten, sozusagen eben mit klassischer musikalischer Begleitung, also die Beats wurden quasi neu interpretiert vom großen Orchester. Und das ist auch wirklich fantastisch zu sehen. So.
Extrem interessant, weil du vorhin von Parteipolitik gesprochen hast und von Parlamenten. Aber das ist natürlich auch eine Form, politisch Einfluss zu nehmen und sich politisch auch auszudrücken, oder?
Ja, ja, eh, na klar. Also das und vor allen Dingen auch bewusst zu machen, dass das alles politisch ist, so, ne? Also es ist auch das, die Leute aus der Vereinzelung zu holen und ein Strukturbewusstsein zu fördern. Das ist halt die Schwierigkeit, dass in Deutschland, so wie Feminismus lange Zeit in Deutschland auf die Emma und Ali Schwarze abonniert war, ist halt das Verständnis von Politik auf Parteizugehörigkeit und alle 4 Jahre zur Wahl laufen, Kreuzchen machen, Stimme abgeben, aha. Und das war's dann. Den Rest machen die da oben, ja, und der kleine Mann. Und das ist die Dichotomie, die gedacht wird. Und das ist halt Quatsch. Jeder Moment, in dem wir uns sozial verhalten, indem wir mit Menschen interagieren und uns als großes Ganzes verstehen, also das Verhältnis von Individuum und Kollektiv, das ist ja im Prinzip das, was Politik ausmacht. So. Dass dieses Verhältnis zu sehen, das Verhältnis zu beschreiben, in dem Verhältnis Wirksamkeit zu entfalten und halt auch konstant zu lernen und auch irgendwie eigene Geschichtsschreibung in Frage zu stellen. Und das betrifft ja eben auch genau die Frage von, ja, also migrantischen Perspektiven in Deutschland seit der Zeit der Gastarbeiter in der Mitte des letzten Jahrhunderts, so. Und da wirklich neu ansetzen, sagen sie, ey, ja, alleine, also finde ich zum Beispiel ein sehr, sehr schönes Phänomen, dass das deutsch-deutsche Verhältnis auch immer weiß erzählt wird, ja. Und das erste Mal, wo irgendwie Leute auf Color ins Spiel kommen, ist Rostock-Lichtenhagen. So, dabei hat es ja auf beiden Seiten, also vor allen Dingen in Bezug auf die DDR, sind die migrantischen Perspektiven, die Perspektiven auf Color total unerzählt. Und das wird jetzt so langsam nachgeholt. Und das ist total wichtig. Ja, einfach auch wirklich das strukturbewusst, geschichtsbewusst, kollektivierend und einfach Arsch hoch so. Machen, ran. Es ist, Zeit ist nicht Geld, aber Zeit ist begrenzt.
Okay, um die Liste zu komplettieren, der 5. Song auf der Liste ist von Finna, Overscheiß. Für mich die totale Überraschung, wirklich, weil ich es, das Video ist spektakulär, das Video ist unglaublich. Der Inhalt, das, was sie thematisiert, ich kenne ehrlich gesagt nichts Vergleichbares. Wird viel geben, du wirst es uns gleich sagen.
One size ist keine Größe, ich passe da nicht mal rein. Fetter Arsch, jedes Höschen. Mädchen, alle Tangas sind zu klein. Oversize ist auch kein Look, guck, was für ein Scheiß. Wenn Oversize was heißt, trag ich das die ganze Zeit. Ich scheiß auf den Beauty-Standard, weil auch ich das in der Hand hab. Jeder Spiegel voll verzerrt, meine Sicht auf mich verklärt. Ich seh das nicht ein, mich anzupassen an ne dumme Norm. Mein Körper gehört mir, mit und ohne Sand und Form. Ey, alles ist auf.
Krasser Song, krasser Track, wirklich. Und korrigier mich, ich kenne wirklich nichts Vergleichbares, aber ich bin jetzt auch nicht tief drin in der Szene.
Das hat es im Deutschrap-Kontext auch so bisher nicht gegeben. Cis-männlich dominiert. Da spielen so Körperfragen nur in Bezug auf Bodybuilding irgendwie eine Rolle oder vorrangig. Oder irgendwie halt auf Härte und so. Aber genau das irgendwie, die Weichheit und die Verletzlichkeit und so weiter, die da drin stecken und einfach auch das Leid, was so Zurichtung und Normierung in Bezug auf das eigene körperliche Sein irgendwie angeht, das hat sich bislang nicht artikuliert. So. Und auch weibliche Stimmen waren bislang im Rap eher dahingehend konditioniert, entweder die eigene Körperlichkeit rauszunehmen, um halt nicht in dieser heilige Hure-Dichotomie irgendwie sich zu verwickeln oder sich halt selber zu optimieren, um einem männlichen Blick irgendwie zuzuarbeiten. Aber selbstbewusst mit dem, was so als defizitär angelegt wird, was abgewertet wird als hässlich und zu verändern stigmatisiert wird, selbstbewusst reinzugehen, sagen, das bin ich, das ist mein Körper, so wie es meine Stimme ist, so wie es mein Denken ist, mein Fühlen ist, ist das mein Körper. Und ihr müsst halt einfach aufhören, Menschen zu sagen, dass sie nur bis Kleidergröße so und so irgendwie wertvolle Wesen, alles andere ist krankhaft und falsch und eklig und nicht begehrenswert und so weiter. Und das ist halt im Zuge von so einer Body Positivity oder besser noch Body Neutrality Idee ein wichtiger Track.
Ich frage mich zunehmend trotzdem immer mehr, warum du nicht selber in die Politik gehst.
Mach ich doch. Also ich empfinde mich als politisch von früh bis spät.
Nein, aktiv als Politikerin.
Nein, das kann ich nicht machen. Also ich, nein, nochmal. Ich mache schon eine ganze Menge und auch nicht erst seit gestern und ich halte mich so für viel wirksamer, als würde ich in irgendwelchen Ausschüssen und in irgendwelchen Sitzungen irgendwie langweilen oder mir die Haare raufen. Also der kreative Ausdruck ist für mich einfach überlebenswichtig und das Netzwerk losgelöst von irgendwelchen Zugehörigkeiten, die mich auf sowas wie eine Fraktion oder so festlegen. Ich brauche dieses Spielfeld und ich brauche die unmittelbare Nähe und ich glaube, ich könnte auch wenn jetzt so ein Parteikollege ja einfach richtig viel Müll labert und der Weg darauf ständig festgelegt, nur weil der in der gleichen Reihe sitzt wie ich oder so, das möchte ich alles nicht.
Aber was ist denn zum Beispiel mit die Urbane, die Hip-Hop-Partei, die sich in Berlin formiert hat, aber mittlerweile übergreifend auch Leute die Initiative aufgreifen?
Ja, gibt es tolle Leute, die da drin organisiert sind. Ich denke zum Beispiel an Edwin Greve aus Neukölln, ein toller, interessanter Politiker, den ich auch aus subkulturellen und nicht parlamentarischen politischen Kontexten kenne. Das machen andere. Ich bin da wohlwollend dabei und ich bin ja auch in Kontakt mit denen. Also ich bin ja sozusagen bis zur Friedrich-Ebert-Stiftung gehe ich mit, punktuell für den Austausch, für die Brücke, aber ich kann halt nicht nur Bewegungspolitik und ich kann halt auf keinen Fall auch nur Parteipolitik. Ich finde das schön, dazwischen irgendwie über den künstlerischen Ausdruck und auch durch die Generation hinweg als Mittlerin irgendwie auf. Das finde ich eine wunderbare Position, daran fügt mich sehr wohl.
Interessant. Das wäre genau meine Frage gewesen. Du hast jetzt den Begriff Bewegung mit eingebracht. Wäre das die Alternative zu den Strukturen oder würdest du sagen, man braucht beides? Man braucht die feste Struktur, wo sich Leute auch zu Hause fühlen, die sie sich auch aneignen? Oder würdest du sagen, man könnte es auch komplett über Bewegungen lösen und hätte gar keine ganz festen Strukturen mehr?
Willst du mich jetzt fragen, wie ich den Parlamentarismus abschaffen würde?
Nein, das will ich nicht. Aber also was ich fragen will, ist, würdest du eine andere Struktur sehen oder ein anderes System?
Gegenwärtig natürlich nicht. Also natürlich träume ich von einer Menschheit, die so fein ist mit sich, ja, sich selbst und dem Kollektiv, dass es so einen Formalismus und so einen Bürokratismus nicht mehr bräuchte. Natürlich im Herzen bin ich Anarchistin so. Im Herzen träume ich wirklich von einem Miteinander, was Regeln nur braucht, um sie zu überwinden und nicht um sich daran festzuhalten oder irgendwie auszugrenzen oder zu bestrafen und all diese Dinge. Aber das ist natürlich, ich weiß nicht, dass das jetzt erstmal so schnell nicht passieren wird und deswegen muss ich natürlich mich strategisch verhalten in einem Kontext, der eben an den Parlamentarismus gebunden ist und das ist auch okay so, ne?
Wollte ich dir gar nicht unterstellen, dass du den abschaffen willst. Sorry.
Aber ich möchte was unterstellen. Ich unterstelle jetzt, dass wir ganz viele Leute da draußen inspiriert haben, sich in irgendeiner Form zu engagieren. Was ist dein Tipp? Wie mache ich den ersten Schritt?
Also das ist auf jeden Fall die Frage, wo will ich hin mit meiner Zeit und meiner Energie und meinen Ressourcen, ist eine Frage, die auf jeden Fall über den Bauch entschieden werden sollte. Ja, also da, wo ich merke, da wird meine Aufmerksamkeit besonders gefragt und da zieht es mich hin, weil ich da die Menschen besonders charismatisch finde oder weil ich finde, dass die Themen da besonders tief oder gründlich verhandelt werden oder weil das irgendwie einen Bereich berührt, den ich eh schon kenne. Das ist eine Bauchfrage so. Und ob das jetzt, ob du natürlich in irgendeine NGO gehst oder in irgendeinen Verein oder eine Gewerkschaft oder eine Partei, das ist eine höchst individuelle Frage. Aber wenn ich den Impuls spüre, was zu machen, ja, oder einfach nur unterstützen, keine Ahnung, bei der Seebrücke oder irgendwie Community Work, was auch immer. Dass die Leute, wer sich dafür interessiert, der sieht ja auch die Gelegenheiten so. Und es gibt ja auch tausend irgendwie so Börsen, wo so Ehrenamt irgendwie versammelt ist. Oder auch wenn es ein kirchlicher oder überhaupt ein religiöser Kontext ist, auch da, also auch innen. Du kannst auch, wenn du Christin bist, geh hin und unterstütze Kirchenasyl, so weißt du. Dem Impuls unbedingt folgen. Die Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Hin da.
Ich habe eine ganze Menge gelernt. Ich bin dir unglaublich dankbar. Mich hast du total inspiriert, mich mit dem Thema Hip-Hop nochmal neu auseinanderzusetzen. Ich habe viele spannende Dinge gefunden und möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du bei uns warst. Danke.
Danke für die Gelegenheit. Vielen, vielen Dank. Sehr schön.
Dankeschön.
Juhu.
Danke.
Das war Way into Politics, der Politik-Podcast mit Christian Johann und Julius Bertram. Nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, wenn er dir gefällt und du noch mehr darüber erfahren möchtest, was gute PolitikerInnen ausmacht. Und empfehle uns gerne weiter. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.
Way into Politics ist ein Podcast der Europäischen Akademie Berlin featuring Julius Bertram. Möglich gemacht durch die freundliche Unterstützung des Auswärtigen Amtes.